Wir wollen beten. Und dass du, der Herr aller Herren, König aller Könige, jetzt hier mitten unter uns bist, gegenwärtig. Und dass du uns siehst und zu uns reden möchtest, zu unserem Herzen. Danke, dass du weißt, was uns beschäftigt, was uns Mühe und Not macht und dass du da hineinsprechen möchtest durch dein lebendiges Wort. Vielen Dank, dass wir jetzt auf dich schauen dürfen, indem wir dein Wort lesen und auf dich hören. Amen. Mach dir keine Sorgen. Kennen Sie das auch? Sie wachen morgens auf und da ist schon ein Gedanke, irgendein Tatbestand. Oh, heute ist der 2. Februar, da hat mein Großneffe Geburtstag. Ob ich den überhaupt erreichen werde heute? Der ist so mit seiner Prüfung beschäftigt. Was wird passieren, wenn er die nicht schafft? Und überhaupt, wie der durchs Leben kommen wird? Ob er gute Entscheidungen trifft für sein Leben, wie der aufwächst und so weiter. Können Sie davon auch ein Lied singen, dass Sie morgens aufwachen und von Gedanken überrollt werden? Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. So ein alter Schlager, damit hat der Udo Lindenberg schon auch unsere Grundbefindlichkeit getroffen. Sorgende Gedanken nehmen uns sehr häufig in Beschlag, obwohl wir wissen, dass Jesus gesagt hat, macht euch keine Sorgen. Obwohl wir wissen, dass wir alle unsere Sorgen auf Jesus werfen können, denn er sorgt für uns. Obwohl wir ihn und sein Wort kennen und ihm vertrauen, ihn ernst nehmen, machen wir uns Sorgen, quälen uns sorgende Gedanken. In der Nacht, wenn wir nicht schlafen können, am frühen Morgen, wenn wir aufwachen, tagsüber. Sie sind scheinbar allgegenwärtig. Wie viel Kraft und Zeit haben mich Sorgen, unnötige Sorgen schon gekostet. Mach dir keine Sorgen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Aber Moment mal, machen wir uns Sorgen? Die sind doch einfach da. Wir wachen auf und sie sind da. Sie gehören einfach zu unserem Leben. Sorgen ist sowas wie ein Grundgefühl jenseits vom Garten Eden. Durch einen einfachen Tatbestand, irgendein Gedanke und schon rollt die Lawine und überrollt uns manchmal. Warum machen wir uns eigentlich Sorgen? Ich habe ein paar philosophische Gedanken dazu gefunden, die ich durchaus hilfreich und erhellend fand. Der Mensch macht sich Sorgen, sobald er sich seiner Endlichkeit bewusst wird. Also sobald auch ein Kind versteht, mein Leben ist gefährdet. Da gibt es Gefahren. Mein Leben ist gar nicht so sicher. Überall ist das Leben von Unsicherheiten und Ungewissheiten umgeben. Das macht uns Sorgen. Denn wir machen uns Sorgen, wie wir genau diese Unannehmlichkeiten, wie wir den Schwierigkeiten des Lebens irgendwie zuvorkommen könnten, um uns vor unangenehmen Überraschungen zu schützen. Deshalb denken wir ja schon mal so weiter, voraus. Wir erfinden sozusagen das Leben im Voraus, damit wir gewappnet sind, wenn es uns überrascht und darauf reagieren können. Damit wir nicht unangenehm überrascht werden, machen wir uns Sorgen. Wir machen uns Sorgen und hoffen, dass wir irgendwann mal damit ans Ende kommen. Aber sind Sie schon mal ans Ende gekommen? Oder haben Sie jemanden kennengelernt, der durch Sorgen sorglos geworden ist? Der durch Sorgen glücklich geworden ist? Haben Sie schon jemals das Ende erreicht und sich ganz sicher gefühlt durch die Sorgen? Sorgen sind Ausdruck unserer Ängste. Weil wir Angst haben, sorgen wir uns. Und wenn wir uns sorgen, dann machen die irgendwelche Ängste deutlich, denen wir ja mal vielleicht nachgehen könnten. Und im Grunde genommen ist der Tod der Urquell aller Sorgen. Letztlich versuchen wir mit unserem Sorgen gegen den Feind des Lebens, gegen den Tod, uns zu schützen. Wir versuchen, der Vergänglichkeit irgendwie zu entkommen oder ihr entgegenzuwirken, Fuß zu fassen im Fluss der Vergänglichkeiten, Halt zu finden im viel zu schnell fließenden Strom, einen Anker in den Strudel zu werfen. Denn wir leben alle in der täglichen Spannung zwischen dem, was uns das Leben einerseits schenkt und andererseits nimmt. Wir freuen uns an dem, was uns gelingt, zufällt an schönem, freudigem, liebevollen, glückhaften und sind im nächsten Moment erschüttert, ärgerlich, verzweifelt über dem, was uns das Leben unbegreiflicherweise und unverständlicherweise nimmt und Schmerzhaftes, Liebloses, Gemeines, Unfassbares zumutet. Beides, Helles und Dunkles, kommt und geht wie Ebbe und Flut. Und wir können es weder kontrollieren noch beeinflussen. Wir spüren, das Leben ist Geschenk und Gabe. Aber es ist auch Zumutung und Herausforderung. Wir können es nicht kontrollieren und wir können es nicht beherrschen, so wie wir es gerne hätten. Und das macht uns Sorgen. Das verunsichert uns. Und deswegen möchten wir planen, organisieren und möglichst Einfluss nehmen auf alles und kontrollieren können. Sorgen machen wir uns also aus Angst und aus der Unverfügbarkeit des Lebens und gleichzeitig auch aus der Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit. Und Jesus weiß das. Und deswegen macht er es zum Thema mit seinen Jüngern und Zuhörern, die da um ihn saßen, auf einem Hügel, auf einem Berg, in einer grünen Wiese vermutlich. Es ist so, dass wir uns ja schon öfters mit diesem Bibeltext beschäftigt haben. Sie haben sich alle schon damit, nehme ich mal an, alle schon damit beschäftigt. Sie haben alle schon mehrere Gottesdienste oder Bibelstunden dazu gehört und trotzdem erwischt es uns immer wieder an derselben Stelle. Trotzdem hören wir uns zu anderen sagen, mach dir mal keine Sorgen. Und selber sind wir am Sorgen machen. Also von daher nehmen wir uns heute trotzdem noch mal Zeit, obwohl Sie den Text schon kennen, und wollen da noch mal suchen, wie geht das denn mit dem mach dir keine Sorgen? Wenn Jesus das sagt, dann muss es doch auch lebbar sein. Dann muss er uns auch sagen, wie das geht. Und in diesem Bergpredigttext, da finden wir schon einige Dinge, wo er sagt, wie es uns geht. Und dem wollen wir heute noch mal genauer nachspüren. Ich lese jetzt mal zuerst nach einer moderneren Übersetzung, Willkommen daheim. Übertragung ist es. Willkommen daheim. Sammelt hier auf Erden keine Schätze, die ja doch nur von Motten oder Rost zerfressen werden oder jederzeit von Dieben gestohlen werden können. Stapelt eure Schätze im Himmel, wo sie vor Motten, Rost und Dieben sicher sind. Ist das nicht einleuchtend? Der Platz, an dem euer Schatz ist, ist der Ort, an dem ihr euch am liebsten aufhalten möchtet. Ihr werdet nicht ruhen, bis ihr eines Tages für immer dort sein werdet. Eure Augen sind die Fenster eures Körpers. Sind die Fenster klar, kann das helle Licht des Tages ungehindert ins Haus strömen. Sind sie dagegen völlig verschmutzt oder sogar durch Läden verschlossen, dann machen sie aus dem Haus ein dunkles Verlies. Wie dunkel muss es in euch sein, wenn in eurer Wahrnehmung das klare Licht Gottes nicht mehr vordringen kann. Ihr könnt nicht zwei Götter auf einmal verehren. Wenn ihr den einen liebt, werdet ihr irgendwann den anderen für unwichtig halten. Ich will damit sagen, ihr könnt nicht Gott verehren und gleichzeitig Geld als das Wichtigste in eurem Leben ansehen. Wenn ihr euch für ein Leben mit Gott entschieden habt, dann wisst ihr ja bereits, was das alles an Gutem mit sich bringt. Ihr werdet euch nicht dauernd den Kopf darüber zerbrechen, ob euer Einkommen für alle Lebenshaltungskosten ausreicht und für das, was darüber hinaus noch angeschafft werden muss. Es gibt weitaus wichtigere Dinge im Leben als das, was scheinbar so furchtbar notwendig ist. Schaut euch die Spatzen an, die geradezu als Symbol für ein sorgloses Leben gelten könnten. Habt ihr nicht das Gefühl, dass Gott sich auch um sie sorgt, obwohl sie sich offensichtlich nicht abmühen, um ihr Dasein zu sichern? Wie viel mehr gilt das für euch, die ihr doch mehr Wert habt als alle Spatzen auf dieser Welt zusammen? Überlegt selbst. Kann jemand von euch allein dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um ein paar Jahre verlängern? Ist nicht eher das Gegenteil der Fall? Gott möchte nicht, dass ihr euer Leben durch unnötige Sorgen erschwert oder gar verkürzt. Schaut euch doch einmal den Reichtum Gottes an, mit dem er euch umgibt. Aus der Nähe betrachtet stellt selbst eine wild wachsende Lilie alles in den Schatten, was Menschen je an Schönheit und Pracht hervorgebracht haben. Wenn Gott schon dem Äußeren einfacher Blumen so viel Aufmerksamkeit schenkt, Pflanzen, die heute blühen und morgen verwelkt sind, glaubt ihr nicht, dass er dann erst recht auf euch Acht gibt und sich um euch sorgt? Was ich hier versuche, ist nichts anderes, als euch dazu zu bringen, endlich eure Sorgen loszulassen, nicht ständig damit beschäftigt zu sein, irgendetwas zu bekommen, zu erreichen, zu werden. Menschen, die Gott nicht kennen, machen sich mit all dem Probleme. Ihr aber kennt euren Vater im Himmel und wisst, wie sehr er euch liebt. Unterstellt euer Leben seiner liebevollen Herrschaft, alles andere überlasst seiner väterlichen Sorge. Ihr werdet herausfinden, dass an alle eure täglichen Bedürfnisse gedacht ist. Darum braucht und sollt ihr euch keine Sorgen machen. Es reichen schon die großen und kleinen Probleme, die ihr tagtäglich zu bewältigen habt. Wir können uns die Situation ganz gut vorstellen. Jesus sitzt mit seinen Jüngern, also irgendwo im Grünen, unter freiem Himmel, zwischen den Blumen, die wunderschön sind. Über ihnen kreisen die Vögel, die Spatzen, die wahrscheinlich darauf erpicht sind, dass irgendwo jemand seinen Brotfladen auspackt und da was für ihn abfällt. Alle hören gebannt zu, Und ihnen leuchtet ein, was Jesus sagt. Wir sitzen hier in der Bibelstunde. Wir kennen den Text bereits, haben unsere Erfahrungen damit gemacht und merken, dass es gar nicht so einfach ist mit dem Nichtsorgen. Dass wir das gar nicht so einfach in unser Leben umsetzen können. Und wir fragen, wie geht das denn, das Nichtsorgen? Und erstaunlicherweise, wenn wir in den Text reinhören und lesen, dann merken wir, Jesus gibt keine Ratschläge für den praktischen Alltag, sondern er setzt, möchte mal sagen, eine Schicht tiefer an unserer Einstellung, an unserer Haltung. Und er spricht hier Haltungen und Einstellungen an. Die können wir jetzt mal miteinander herausfinden. Ich habe 5 gefunden. Und wir gehen jetzt mal den Versen nochmal entlang. Hier habe ich jetzt die neue Genfer Übersetzung, wo wir nochmal den einzelnen Versen entlang gehen können und da mal suchen, welche Einstellung spricht Jesus denn da an? Welche Haltung? Was hilft uns denn, das in die Praxis umzusetzen? Also, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Rost zerstören und Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost oder Diebe drankommen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Welche Haltung spricht Jesus hier an? Ich habe ja schon gesagt, es sind keine Verhaltensregeln. Über dieses Thema spricht Jesus übrigens auch mit dem reichen Jüngling. Wenn Sie sich erinnern, was er ihm gesagt hat. Fällt es jemand ein? Verkaufe alles, was du hast. Und? Komm und folge mir nach. Ja, mal sehen, ob wir das hier da auch wieder entdecken, diese Empfehlung. Jesus sagt uns, Schätze sammeln auf der Erde, das ist keine sichere Angelegenheit. Da gibt es Motten und Rost, Diebe und Betrüger, da gibt es Zinsen, die fallen und der DAX-Index, der in den Keller fällt. Also verlass dich nicht auf falsche und trügerische Sicherheiten, sagt Jesus hier, die ihr sehr schnell verlieren könnt. Und er fragt, woran hängt eigentlich dein Herz? Worauf verlässt du dich? Wovon machst du dich abhängig? Meine Haltung zum Besitz bestimmt darüber, ob ich etwas abgeben und teilen kann oder nicht. Ob ich ängstlich sammeln, raffen und muss und jeden Cent ein paar Mal umdrehe oder ob ich großzügig sein kann. Ob ich auch verschenken kann, ob ich teilen kann. Jesus sagt deshalb nicht, also rationier dir dein Geld gut ein, das wäre ein praktischer Ratschlag. Und den Zehnten, den gibst du immer mir. So kennen wir es ja aus dem Alten Testament, das sagt Jesus hier nicht. Er sagt, häng dein Herz nicht daran. Und es ist mir in dem Zusammenhang aufgefallen, dass Jesus uns wenig so Ratschläge gibt, sondern dass er uns eine Haltung zeigt, mit der wir anders leben können. Und aus dieser Haltung heraus kommt das Verhalten. Also wenn ich die Haltung habe, ich muss, mein Besitz ist an erster Stelle und das ist das Wichtigste in meinem Leben, dann kommt daraus das entsprechende Verhalten. Dann werde ich jeden Cent ein paar Mal umdrehen müssen. Dann kann ich nichts abgeben, nichts teilen. Dann muss ich alles raffen. für mich behalten. Wenn aber ich über meinen Besitz bestimme, dann kann ich wohl sparsam sein, Finanzen einteilen, anlegen, aber ich kann auch abgeben, ich kann teilen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Er sagt nicht, wie das geht. Auch da gibt er keine Ratschläge. Aber wenn wir den Text weiterlesen, verstehen wir sehr wohl, was er damit meint. Dann kommt ein Einschub von Vers 22 und 23, wo wir zuerst denken, das passt jetzt eigentlich gar nicht daher, ist da irgendein Versehen passiert, dass die Verse da stehen. Aber das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Oder in dem Text war vorher, wenn dein Auge ganz eingetrübt ist, vor lauter Sorgen, vor lauter, ich muss immer meinen Besitz gut im Griff haben und der Besitz besitzt mich, dann wirkt sich das wirklich auch auf unsere Augen aus, auf unser Gesicht. Man wird es uns ansehen, man wird es an unseren Augen auch sehen, ob wir großzügige Menschen sind, die teilen können, die was weitergeben können, oder ob wir Menschen sind, die alles für sich haben müssen, die von ihrem Besitz besessen sind. Das kann man auch an den Augen sehen. Und daher verstehe ich die zwei Verse mal so. Jetzt brauchen wir eine neue Folie. Ein Mensch, sagt Jesus, kann nicht zwei Herren dienen. Das gehört jetzt auch noch mal zu diesem Besitzthema. Entweder er wird dem einen anhangen oder dem anderen. Wer auf Dauer in zwei Richtungen gezerrt wird, der wird zerrissen. Es geht vielleicht für eine Weile gut, dass man so schön jonglieren kann, aber wenn das auf Dauer geht, dann wird man zerrissen. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden, wem gehört denn nun mein Herz? Wem gehört denn nun meine Aufmerksamkeit? Eine Entscheidung ist nötig, sagt Jesus. Wem vertraust du? Deinem Reichtum oder Gott? An wem soll dein Herz hängen? Wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wie wahr? Die erste Erkenntnis in diesen Versen lautet also: Überprüfe deine Haltung und Einstellung zu deinem Besitz, zu deinem Reichtum, zu dem, was du hast. Hat es dich oder hast du den Reichtum? Das macht einen Unterschied. Und der Besitz hat ja sehr viel mit Existenzsicherung zu tun. Und deswegen ist es nur logisch, wenn es jetzt weitergeht, auf der nächsten Folie, dass Jesus jetzt sagt: Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Jesus nennt hier das Existenzminimum. Also er spricht hier ja nicht von Luxusgütern, von dicken Konten oder von sowas, sondern das ist das Existenzminimum. Wir brauchen was zu essen, zu trinken und wir brauchen was anzuziehen. Und Jesus weiß sehr wohl, ja, dass es für manche Menschen auch schwierig ist, für dieses Minimum zu sorgen. Und da gibt es in unserer Gesellschaft ja auch sehr große Unterschiede. Die einen, denen fällt es zu, die haben da gar nicht so viel Mühe, die kriegen vielleicht ein dickes Erbe mit ins Leben oder stehen einfach auf der Sonnenseite des Lebens. Und andere, die kämpfen ihr ganzes Leben um ihr Existenzminimum. Und Jesus redet es hier nicht klein, er nimmt es ernst. Er weiß sehr wohl, dass es für den einen ganz schwierig sein kann, für sein Existenzminimum zu sorgen, für andere vielleicht weniger. Und wie gibt er die Hilfe? Wie macht man es denn, nicht zu sorgen, wenn man sich täglich um das Existenzminimum kämpfen muss? Jesus stellt eine Frage. Er sagt, ist das Leben nicht sehr viel mehr wert? Was ist das Leben wert? Dass wir immer damit bemüht sind, zu sammeln, anzuhorten, damit wir überleben können? Ist das Leben nicht sehr viel mehr wert? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wieder keine Verhaltensweise, sondern eine Einstellung ist ausschlaggebend. Nämlich, welche Einstellung habe ich zum Wert meines Lebens? Was ist mir mein Leben wert? Wie wertvoll betrachte ich mein Leben? Womit kann ich den Wert meines Lebens sichern? Ganz vieles, was wir tun, hängt mit der Sicherung unseres Wertes zusammen. Dass wir uns um unser Aussehen kümmern, dass wir viel leisten, damit wir etwas sind. Ganz viele Dinge tun wir, um unseren Wert zu sichern. Und was ist, wenn das wegfällt? Wenn ich älter werde und nicht mehr so hübsch bin? Wenn ich älter werde und ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben und nichts mehr leisten kann? Was ist denn dann das Leben wert? Jesus fragt uns hier, was ist dir denn dein Leben wert? Und er sagt uns auch, dass unser Leben für Gott sehr wertvoll ist. Seid ihr denn nicht viel mehr wert? Gott sorgt für die Spatzen. Glaubt ihr denn nicht, dass ihr nicht mehr wert seid als die Spatzen und dass er sich nicht auch um euch kümmert? Ich muss mich nicht ängstlich sorgen um den Wert meines Lebens. Ich muss meinen Wert nicht mit allen Mitteln sichern, weil Jesus sagt uns, dein Leben ist wertvoll, weil du mein Geschöpf bist. Weil ich dich geschaffen habe und weil ich dich lieb habe, ist dein Leben wertvoll. Du musst nicht erst deinen Wert erkämpfen. Was macht es für einen Unterschied, wenn wir bei der Prüfung nicht denken müssen, wenn ich da durchfalle, dann bin ich nichts mehr wert? Wenn ich weiß, mein Leben ist wertvoll, dann gehe ich anders in eine Prüfung. Was macht es für einen Unterschied zu wissen, der Beruf, das was ich in meinem Leben ausübe, das sichert nicht meinen Wert. Das ist nicht abhängig von dem, wie er bezahlt wird, sondern dass er Sinn macht, dass ich damit etwas Sinnvolles tue, das ist doch wertvoll. Oder wenn ich in den Spiegel schaue und ich weiß, mein Wert hängt nicht von meinem Aussehen ab, das macht einen Unterschied. wenn ich nicht, mich nicht mehr versorgen kann und auf die Hilfe anderer angewiesen bin und ich weiß, mein Wert ist in Gott begründet, ich bin wertvoll in Gottes Augen, dann kann ich das besser annehmen, dass ich nichts mehr tun kann, dass ich nichts mehr dazu beitragen kann, dass Bruttosozialprodukt gesteigert wird oder die Gemeinschaft irgendwie unterstützt wird und gefördert wird. Die Gewissheit, ich bin wertgeachtet von meinem Vater im Himmel, macht den Unterschied. Mach dir keine Sorgen, denn dein Leben ist wertvoll. Du musst dich nicht um den Wert deines Lebens sorgen. Ganz viele Sorgen drehen sich nämlich genau darum. Dein Leben ist wertvoll. Und dann melden sich aber vielleicht andere Stimmen in uns und sagen, ja, aber wenn man mehr dazu beitragen kann, dann ist man doch wertvoller. Oder wenn jemand mehr spenden kann oder, ja, das sind die Stimmen, die uns da Zweifel machen wollen, die uns unseren Wert mindern wollen. Das sind Stimmen in uns, die sagen, der andere kann es aber besser. Und der andere ist aber wertvoller als du. Und dann müssen wir uns wieder sorgen. Wir können uns erlauben, uns keine Sorgen zu machen. Und dieser Stimme, die da in uns dann auch aufsteht und was zu melden hat, der könnte man sagen, ja, du hast recht, andere können es vielleicht besser. Aber ich bin wertvoll in Gottes Augen. Also zwei Erkenntnisse haben wir schon. Jesus fragt nach der Haltung und Einstellung nach dem Besitz. Welche Haltung und Einstellung haben wir zu unserem Besitz? Und welche Haltung und Einstellung haben wir zu unserem eigenen Wert? Wie wertvoll betrachtest du dein Leben? Und woher beziehst du deinen Wert? Daraus, dass Gott dich liebt und du ein Geschöpf Gottes bist, in das Gott ganz viel investiert hat, oder aus dem, was du leistest. Macht einen Unterschied. Und jetzt kommen wir zu Vers 27 bis 32. Da geht es jetzt also nochmal um die Lilien auf dem Feld. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Das ist meine dritte Erkenntnis. Die Frage ist, welche Rolle spielt denn der Vater im Himmel in deinem Leben? Die, die den Vater im Himmel nicht kennen, die müssen sich Sorgen machen, die haben keine andere Wahl. Aber wer den Vater im Himmel kennt, der muss sich eigentlich nicht sorgen. Der muss sich nicht sorgen. Also, welche Rolle spielt denn der Vater Himmel in deinem Leben? Das ist die alles entscheidende Frage, die Jesus hier stellt. Wer sich bewusst ist, dass er ein Geschöpf Gottes ist, in das Gott viel investiert hat, der weiß, dass er Wert hat und er weiß, dass er versorgt wird. Weil Gott, wie wir vorhin gelesen haben in dem Psalm, Gott hat alles wunderbar erschaffen. Und Gott ist der mächtige Gott, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und an ihn kann ich mich wenden. Wer den himmlischen Vater kennt, kann sich erlauben, sich nicht zu sorgen. Das ist jetzt mal anders formuliert. Das ist kein Befehl, keine Aufforderung, mach dir keine Sorgen, sondern das ist eigentlich eine Erlaubnis. Wer den Vater im Himmel kennt, der kann sich erlauben, sich keine Sorgen zu machen. Der kann sich nicht erlauben, einfach so ins Leben reinzuleben und alles so wird schon gehen. Nein, das nicht. Aber der kann dem himmlischen Vater vertrauen. Der weiß schon, was wir brauchen. Der weiß es schon, bevor ich es weiß. Wisst ihr, wir merken es ja manchmal ziemlich spät, was wir brauchen. Da hat Gott es schon lang gecheckt. Und er kümmert sich um uns und unsere Not, bevor ich merke, dass es eine Not gibt. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, dass mein Leben nicht fortgerissen wird in dem viel zu schnell fließenden Strom des Lebens. Dann weiß ich, dass ich der Ebbe und Flut, von der ich vorhin erzählt habe, die Gutes und Schweres in unser Leben hineinträgt, nicht hilflos und schutzlos ausgeliefert bin. Das ist wahr. Es gibt Schwierigkeiten im Leben, auch bei denen, die wissen, dass der Vater im Himmel für sie sorgt. Das ist wahr. Sie haben Probleme, sie werden krank, sie kommen in Bedrängnis. Das ist wahr. Aber es ist auch wahr, dass der himmlische Vater das schon weiß. Das heißt nicht, dass er uns alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, aber dass er mit uns in diesen Schwierigkeiten ist und dass er mit uns da durchgeht. Und deshalb muss ich mir keine Sorgen machen, weil ich da nicht alleine durch muss. Ich bin dem nicht hilflos preisgegeben. Ich werde nicht einfach davongespült von einer Flut und ich finde nirgendwo mehr Halt. Dann müssten wir uns wirklich sorgen. Aber der Vater im Himmel weiß und der hat Acht auf mich. Der weiß, welche Nöte ich durchstehe und er bleibt bei mir. Ich kann mit ihm durch diese Not gehen. Ich kann mit ihm durch diese Schwierigkeit durchgehen. Und es macht den Unterschied. Und deshalb müssen wir uns eigentlich nicht sorgen und vorher schon immer den Kopf zerbrechen. Wie werde ich das bewältigen? Wie werde ich das hinkriegen? Was, wenn? Wir können es nicht aufhalten. Was, wenn? Kann ich nur bestehen, wenn ich mit Gott rechne, mit dem Vater im Himmel rechne. Wenn ich weiß, er geht mit mir durch diese Not, durch diese Schwierigkeit, die möglicherweise in mein Leben reinkommt. Dass ich möglicherweise pflegebedürftig bin und keiner da ist, der sich um mich kümmert. Das ist wirklich eine existenzielle Sorge von ganz vielen Menschen. Aber ich darf wissen, ich muss da nicht ohne den himmlischen Vater durch. Ich kann mit seiner Hilfe rechnen. Und auch da werden ganz gewiss die anderen Stimmen sich in uns melden und sagen, aber das letzte Mal, da war es ganz schön schwierig. Und die Diagnose vom Arzt ist immer schlimmer geworden. Oder was auch immer. Die zweifelnden Stimmen sind immer auch da, immer. Die können wir nicht abschalten. Aber wie hat jemand gesagt, ich muss sie ja nicht zum Kaffee einladen. Die werden kommen, aber ich muss mich nicht mit ihnen an den Kaffeetisch setzen und mit ihnen überlegen wir, was wir dann machen, wenn das so ist. Sondern ich kann ihnen sagen, ja, du hast recht, es kann schwierig werden. Aber ich weiß, mein himmlischer Vater ist da, der sorgt für mich. Und die vierte Erkenntnis entdecke ich in Vers 33, da brauchen wir die neue Folie. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Luther sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich, das ist uns geläufig. Dann wird euch alles Übrige zufallen. Jesus fragt also, wo setzt du denn deine Prioritäten? Was hat in deinem Leben Priorität? Das wird entscheidend sein, ob ich mich sorgen muss oder nicht. Sorgt euch darum, um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit. Hängt euer Herz an Gott. Macht euch von ihm abhängig. Wenn ich nicht von ihm abhängig bin, bin ich von was anderem abhängig. War auch in den ersten Versen mit dem Mammon, mit dem Geld, dem Besitz und Gott. Ich mache mich immer von irgendwas abhängig. Wovon möchte ich abhängig sein? Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und daraus folgt mein Verhalten. Wovon machst du dich abhängig? Das war die vierte Erkenntnis und die letzte. In Vers 34. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Wie wahr. Ja, am Anfang habe ich erklärt, wir machen uns Sorgen, weil wir uns den Überraschungen entgegenstellen wollen, weil wir gewappnet sein wollen. Aber wir können uns gar nicht gegen all das wappnen. Und wenn wir schon für übermorgen, für übermorgen sorgen wollen, dann werden die Sorgen so groß, dass wir nicht mehr drüber hinausschauen. Und dann kann man manchmal auch gar nicht mehr klar denken. Jesus sagt, teil dir dein Leben gut ein in kleine Portionen. Du musst nicht deine ganze Zukunft im Blick haben und deine ganze Zukunft heute schon planen und meistern. Natürlich wissen wir was von dem, dass wir vorausdenken müssen und planen müssen. Dass wir eine Altersvorsorge anlegen müssen, dass man in Betrieben oder Institutionen 10-Jahrespläne machen muss. Das ist ganz klar. Das spricht nicht dagegen. Eigentlich ist das Fazit aus diesen Erkenntnissen, aus dieser Rede Jesu, sage ich mal, vertraue und plane. Das beides schließt sich nicht aus. Vertrauen und planen. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich vertrauensvoll plane oder ob ich sorgenvoll plane. Und dafür muss ich mich auch entscheiden, wie will ich planen? Ich muss planen, ich muss organisieren, gar keine Frage. Aber wie ich es tue, ist die Frage. Ob ich es vertrauensvoll tue oder nicht. Um uns immer wieder daran zu erinnern, an unsere Haltung, unsere Einstellung, unser Vertrauen ist letztlich gefragt. Und je nachdem, ob ich Vertrauen habe, werde ich sorgen oder nicht sorgen. Und weil da immer noch die andere Stimme ist, die uns diese Sorgen einflüstern will, ist vielleicht gut, man hat so Verse, die man sich dann sagen kann. Oder der anderen Stimme die Verse sagen kann. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder der Satz aus dem Vater unser tägliches Brot gib uns heute, täglich, nicht schon vor übermorgen und so, täglich. Oder Lieder, die helfen im Vertrauen. Und deswegen singen wir jetzt noch, Herr, weil mich festhält, deine starke Hand, vertrau ich still. Wir können vertrauen. Gott hat tausendfach bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Vater bist, dass wir dich so nennen dürfen. dass wir dich kennen und wissen, dass du für uns sorgst. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass sich das in unserem alltäglichen Leben auch auswirkt. Dass sich auswirkt, dass wir dir vertrauen. Und dass die sorgenden Gedanken, dass wir sie nicht einladen, Platz zu nehmen in unserem Leben, sondern dass wir ihnen das Vertrauen entgegenhalten können. Das Vertrauen in deine Liebe. Das Vertrauen, dass wir wertvoll sind in deinen Augen. Das Vertrauen, dass du sorgen wirst für uns. Bis zum Ende. Vielen Dank, dass du uns durch die kommende Woche begleitest und dass du uns hilfst, das, was wir jetzt gehört haben, auch zu leben und einzuüben in dieser Woche. Amen. Gottes Segen sei mit ihnen.